Der Erquickung will uns Gott schenken. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Und er nimmt uns alles weg, was wir nicht brauchen. Halleluja. Alles, was unnötig ist, was uns ein Ballast ist, was unser Leben verstauben und verschimmeln lässt, das alles nimmt der liebe Gott weg. Er ist ein Gott der Erlösung. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Gott hat die Fülle. Und zu diesem Gott lade ich dich heute Abend ganz herzlich ein. Ich lade dich ganz herzlich ein, auch zu den nächsten Gottesdiensten. Am Morgen wird das Thema sein, lebe furchtlos. Lass die ganze Angst zu Hause. Oder schmeiß es in den Müll. Oder gib dem Teufel es ab. Der soll sich ängstigen. Weißt du, wenn der Teufel zu dir kommt und dich ängstigt, dann sag, warte mal, mein Freund, ich habe was für dich. Deine Zukunft, das ist die Hölle. Das ist die Unterwelt. Pass auf, da kannst du nachher braten und schmoren und was weiß ich alles, was mit dir passiert. Aber für mich, auf mich wartet der Himmel. Lebe furchtlos. Ich habe eine knallharte Botschaft für morgen. Viele werden geschockt sein, vor allem Katholiken, denn ich werde über das Fegefeuer sprechen. Weißt du, wir Kinder Gottes brauchen kein Fegefeuer. Wir sind schon durchgefegt. Wir sind schon gereinigt. Weißt du, der Herr hat uns gereinigt hier auf dieser Erde. Das ist der Ort der Heiligung. Wenn du nachher stirbst, Gott wird deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Und alles das andere ist Quatsch. Du brauchst keine Angst vor dem Fegefeuer haben. Du brauchst keine Angst haben von den ganzen Bedrohungen. Pass auf, du hast gar nicht richtig gelebt. Du hast richtig nicht geglaubt. Du hast nicht richtig Gott vertraut. Auch heute Abend. Ich möchte dir etwas weitergeben, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Wir leben von der Gnade und nicht vom Gesetz. Wir leben von der Gnade und nicht vom Gesetz. Wer unter dem Gesetz lebt, der geht in die Hölle, schnurstracks. Weißt du, auch das Gesetz des Alten Testamentes, die 10 Gebote. Weißt du, du kannst nicht ein einziges i-Tüpfelchen erfüllen. Wir können das nicht, wir sind verloren. Aber wir haben die Gnade. Jesus ist das Gesetzesende. Halleluja. Er hat alles vollbracht. Und wer heute an Jesus glaubt, der wird gerettet. Also lebe furchtlos wird mein Thema sein. Morgen und dann am Mittwoch wird das Thema sein. Löse dich von den negativen Geistern. Es gibt in deiner Umgebung so viele negative Geister. Männer, Frauen, Freunde, Brüder, Schwestern. Du glaubst gar nicht, wie manchmal der Teufel deine Brüder und Schwestern gebraucht. Hast es gehört? Hast es gesehen? Merkst es nicht? Wie dir geht's bergab? Du bist in dieser Abwärtsspirale. Und weißt du, der Teufel möchte, dass du anfängst, negativ zu glauben. Die Bibel lehrt uns, richte deinen Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt, der Dinge des Lebens, werden blass und klein in seinem Licht gesehen. Also löse dich von den negativen Geistern, von Menschen, die negativ reden, von negativen Informationen. Es gibt manche Zeitungen, die lese ich gar nicht. Die gehen gleich, wenn sie kommen, bei mir in den Müll. Oder manche Sachen, die interessieren mich. Ich weiß, dass die Welt bergab geht. Ich weiß, was alles kommt. Ich weiß, was die Welt erwartet. Aber ich weiß auch, wer kommt. Mein Herr. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr Jesus Christus kommt. Preis Gott. Also löse dich von all diesen negativen Geistern. Dann werde ich am Freitag darüber sprechen. Die Wirkung des Heiligen Geistes. Weißt du, was der Heilige Geist in uns wirkt? Kühnheit. Dass wir mutig sind. Dass wir furchtlos sind. Dass wir gläubig sind, dass wir tapfer sind, dass wir unternehmungslustig sind, dass wir Risikos eingehen. Am Samstag wird das Thema sein, Gott bringt dich wieder auf die Beine, wenn du unten liegst. Er macht, bringt dich auf die Beine. Weißt du, was der Herr macht? Nimmt dich unter die Arme und stellt dich hoch. Das muss man lernen, wie man jemand, der auf dem Boden liegt, aufrichtet. Als meine Frau zum ersten Mal fiel, sie ist ja behindert und ich muss sie zu Hause pflegen und wenn sie da irgendwie nicht richtig aufpasst oder vergisst, wo sie ist, fällt sie um und dann liegt sie auf dem Boden. Dann hat mein Bruder Winfried mir gesagt, wie man das hochkriegt. Weißt du, er war beim Roten Kreuz und er weiß, wie man hochkriegt. Und wir müssen wissen, wie Gott uns hochkriegt. Dann nimmt er uns in die Arme, stellt uns auf die Beine und sagt so, und jetzt steh stramm und guck mir in die Augen. Und das geschieht im Glauben. Vorwärts schauen. Nicht auf die Probleme schauen. Auf Gott schauen. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So, das wird das Thema sein am kommenden Samstag. Gott bringt dich wieder auf die Beine, dass du wieder läufst. Und der Lahme dort an der Tempeltür in Jerusalem, das war 38 Jahre lang ein Krüppel, ein Behinderter, der lag und bettelte, bitte eine gute Spende für mich, eine milde Gabe. Der arme Mann braucht Hilfe. Und dann kommen Petrus und Johannes, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Ja, Amen, danke, gib mir das. Dann nimmt der Petrus doch diesen Lahmen, steht buchstäblich in der Bibel, er heilt ihn amerikanisch. nicht zu deutsch, Bruderchen, steh mal auf. Nein, der nimmt ihn unter die Arme, stellt ihn hoch so. Du kannst stehen. Für was hat der liebe Gott dir Beine gegeben? Steh auf. Und der Mann fängt an zu tanzen, zu hüpfen, rennt durch den Tempel rauf und runter und sagt Halleluja, Halleluja. Und 5000 Menschen bekehren sich. Du musst manchmal von jemand auf die Beine gestellt werden. Jemand muss dir unter die Flügel greifen. Jemand muss dich ermutigen. Und wir Menschen bestehen aus Ermutigung. Du brauchst jemand, der zu dir kam. Hör mal, was machst denn du? Du krabbelst auf alle vier. Ich habe die Geschichte gelesen von der Besiedlung Amerikas. Und da ist ein Auswanderer hier, ein Büblein, irgendwo aus Mitteldeutschland. Und er kommt im Winter da an diesem großen Fluss von Mississippi. Und ist nicht sicher, das Eis, ob das Eis ihn trägt oder nicht trägt. Und dann hat eines gelernt, wenn das Eis nicht sicher ist, robbe, geh auf alle vier. Und dann robbt er auf alle vier über das Eis dort, diesen zugefrorenen Fluss, robbt er und hinter ihm kracht es plötzlich. Dann sagt er, lieber Gott, nimm meine Seele in deine Hand, ich befehle mich dir, Herr. Amen. Und dann dreht er sich um und was sieht er? Ein Pferdeschlitten mit Holz beladen fegt durch den See. Und er krabbelt auf alle vier. Und das ist, was viele Menschen machen. Die krabbeln auf alle vier. Und die wissen nicht, das Eis ist dick genug, die Gnade ist stark genug, die Liebe Gottes ist mächtig. Weißt, ich kann alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus. Halleluja. Robb nicht, krabbel nicht, kriech nicht. Schau auf Jesus. Und wisse, das Eis ist dick. Weißt du, wenn du deine Bibel kennst, dann bist du gewiss. Aber die meisten Leute kennen ihre Bibel nicht. Die kennen die BZ, die kennen, was weiß ich, welche Schindliteratur, aber die kennen die Bibel nicht, die lesen alles Mögliche, bloß das, was ihnen Kraft gibt. Nicht die Schmöker geben die Kraft, das Wort Gottes gibt die Kraft. Und wenn du weißt, das Eis ist dick genug, der Herr trägt mich, ich kann mich auf den Herrn verlassen, dann machst du deine Augen zu und mit einem Pferdeschlitten fegst du über diesen Fluss. Der hat sich geschämt, verstehst du? Krabbelt auf alle vier. So sind viele Christen, die, weißt du, die leben ein Leben der Schande, der Schmach. Die wissen nicht, was die Gnade vermag. Mit meinem Gott springe ich über die Mauern. Nur nebenbei. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Gott ist ein gebender Gott. Gott verausgabt sich. Gott ist ein reicher Gott. Er hat alles, was du brauchst. Du musst nur zu ihm kommen. Ich gehe auf diese Geschichte. Ich komme von diesen Geschichten aus der Bibel. Und es ist eine Geschichte, die hat mich so ergriffen, so fasziniert. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da steht der ältere Bruder und Vater, mir hast du nichts gegeben. Und was sagt der Vater? Junge, was meines, das ist auch dein. Ich sag dir eines, was Gott gehört, gehört auch dir. Was den Gläubigen irgendwo mal gegeben worden ist, das will Gott auch dir geben. Du musst nur verstehen, wie man nimmt. Die meisten können bitten und betteln und beten und was weiß ich alles, aber die wissen nicht, wie nimmt man. Da musst du zum Laden gehen und einfach aus der Theke rausholen und in deinen Einkaufskorb. Verstehst du, das ist alles? Und wer bezahlt das? Dann kommst du an der Kasse nachher und dann heißt es, es ist alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Es ist alles vollbracht. Gott ist ein gebender Gott. Er gibt uns und er macht uns stark. Er gibt uns Kraft. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, darf ich das? So viele sind bescheidene Christen, die glauben an alles Mögliche. Die glauben, dass der liebe Gott den Apostel Petrus gesegnet hat, den Paulus gesegnet hat, irgendwo in der Kirchengeschichte Menschen gesegnet hat. In Afrika segnete die Menschen, aber nicht bei uns. Gott ist überall gleich. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. So, ein paar Wahrheiten will ich heute loswerden. Zuerst einmal, Gott macht nichts ohne uns. Und er gibt alles, aber ich muss ernten, ich muss sehen, ich muss arbeiten, er versorgt uns, er investiert so viel in uns, er vorenthält uns gar nichts, er gibt uns, aber wir müssen abholen. Bittet, so wird euch gegeben werden. Und ja, aber ich bin nicht wert. Doch, durch die Gnade Jesu Christi bist du wert. Jesus hat uns die Sünden vergeben. Und jeder, der heute ein Kind Gottes ist, an Jesus Christus glaubt, hat Zugang zu Gott. Der Vorhang ist zerrissen. Sobald du ins Heiligtum reintrittst, bist du im Allerheiligsten. So wie es damals war. Damals konnte nur der hohe Priester einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen. Aber heute kannst du 5-mal am Tag, wenn du willst, wenn du brauchst, wenn es nötig ist. So, Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Er macht unser Leben reich. Er segnet uns über Bitten und Verstehen. Er versorgt uns mit allem, was wir benötigen. Weißt, Gott ist ein guter Gott. Der Teufel ist ein schlechter Teufel. Amen. Er ist ein schlechter Teufel. Er nimmt, wo er nicht gesät hat, und er fordert und macht uns so viel vor und diskriminiert er uns und was auch immer ist. Aber ich weiß, der Herr ist es, der mich versorgt, der mich trägt. Und der Herr gibt meinem Leben einen Sinn, einen Inhalt, eine Substanz. Also ich halte mich nicht an den frommen Leuten, was sie sagen, ja, weißt du, du musst noch dich verbessern, dich heiligen. Jesus Christus ist uns zur Heiligung gemacht. Du kannst nicht mehr heiliger werden, als wenn, was du durch Jesus Christus wirst. Er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Und weißt du, was die Könige machen? Die Queen Elisabeth wurde einmal gefragt, sagen Sie, Majestät, was haben Sie in der Handtasche? Dann macht sie die Handtasche auf und da ist nichts drin. Sagt er, nicht einmal Portemonnaie? Ja, Könige tragen kein Portemonnaie. Weißt du, Könige tragen kein Portemonnaie, brauchen kein Portemonnaie. Für die sind die Diener unterwegs, da wird alles bezahlt. Die leben auf Kosten der Regierung. Und ob sie Schulden haben oder keine Schulden haben, die Queen hat Schulden. Trotzdem, verstehst du? Aber die leben königlich. Wir sollen anfangen, königlich zu leben. So, Gott hat uns alles gegeben, für uns alles vorgesorgt. Gott hat alles, was du brauchst, absolut. Er ist ein reicher Gott. Du darfst auf seine Kosten leben. Gott hat alles, was du brauchst. So, wenn ein Kind auf diese Welt kommt, was bringt das Kind mit? Haufen Geld, Kindergeld oder was sonst. Bringt gar nichts mit. Es kommt ganz nackt. Aber die Eltern sind da. Die Eltern versorgen das Kind. Die Eltern kümmern sich um das Kind. Die Eltern und Gott ist unser Vater und unsere Mutter. Er gibt uns, was wir brauchen. Und er ist ein gebender Gott und er verausgabt sich. Wenn ich so an die Eltern denke, die Eltern verausgaben sich permanent. Und die Frage ist, was haben die Eltern nachher von ihren Kindern am Schluss, unterm Strich? Weißt du, du hast die Kerle gefüttert, du hast die Kerle ernährt, du hast die Kerle alles gegeben, investiert, bis zur Schule begleitet und die Hausaufgaben mitgemacht hast, die Bemühe, schlaflose Nächte und. Und dann fliegen die Vögel aus und das Nest ist leer. Kennst du sowas? Das ist die Wirklichkeit. Und dann bist du allein, dann sind sie irgendwo in Amerika, da sind sie irgendwo in China, da sind sie irgendwo in Afrika, da sind sie irgendwo, was weiß ich, wo dann die sich rumtreiben, die du versorgt, ernährt und durchgetragen hast. Und so ist auch mit Gott. Gott hat uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und jetzt treiben wir uns hier in Berlin rum. Jetzt leben wir hier. So, und wir sind da zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung des Herrn. Und wir sind hier für den Herrn, die Erde zurückzuerobern, für den Herrn zu arbeiten, auf unsere Art und Weise. Und Gott gibt uns alle Mittel, alle Möglichkeiten, alle Voraussetzungen, alle Fähigkeiten, alles, was wir brauchen, kommt alles von ihm. Niemand kann auf dieser Welt sagen, ich bin unbegabt. Du kannst, wenn du willst. Du kannst, wenn du willst. Du kannst lesen lernen, wenn du lesen lernen willst. Du kannst schreiben lernen, wenn du schreiben willst. Du kannst Radfahren lernen, wenn du willst. Du kannst und die Möglichkeiten wahrnimmst. Verstehst du? Das kannst du. Du kannst aufrecht gehen, wenn du willst. Natürlich kannst du als so ein Hund rumkrabbeln. Ist auch eine Möglichkeit. Aber Gott hat uns zu was ganz anderem geschaffen. Dass wir aufrecht gehen, dass wir die Sache ausrichten, das Feld behalten, die Welt für Gott erobern. So, für Gott arbeiten und für Gott kämpfen, für Gott siegen. Weißt du, nimm das, was dir gehört, was dir zusteht, was Gott dir versprochen hat. So, ich kann mir vorstellen, was der Petrus zu diesem Lahmen gesagt hat. Mensch, für was hast du die Beine? Gott hat dir die Haxen nicht umsonst gegeben. Nicht nur, dass du zusammenfaltest, im Schneidersitz sitzt oder Yogasitz sitzt oder was weiß ich. Steh auf! Ja, und los ist. Das ist, da passiert was. Da geschieht was. Was da genau passiert, weiß ich auch nicht. Aber da passiert was. Wir sollen einen Ruck geben. Wir sollen uns einen Ruck geben. Die meisten Leute sind zu feige und geben sich keinen Ruck. Ja, der Herr soll es wirken. Nein, wir müssen manchmal einiges unternehmen. Gott gibt, nehmen müssen wir. Und wie nimmt man richtig? Wie nimmt man aus der Hand Gottes etwas, was Gott uns gibt und anvertraut? So, wenn wir das nicht tun, tut der Teufel. Der nimmt uns alles weg. Wenn du aufhörst zu gehen und dich ins Bett legst und dich tragen lässt, am Schluss verlernst du auch das Laufen. Und genauso fängt es an. Unsere Kräfte nehmen an, wenn wir unsere Kräfte nicht gebrauchen. Du hast eine kleine Kraft, steht in der Bibel. Du hast eine kleine Kraft. Aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Gebrauche die kleine Kraft, das bisschen Bibel. Du verstehst nur eine einzige Seite in der Bibel, aber das reicht vollkommen aus, um Gottes Werke zu tun. Du musst nicht alles verstehen, nicht alles kennen, nicht alles begreifen. Das wirst du auch nicht fassen, denn Gott ist viel zu groß. Verstehst du? Und das Universum ist unfassbar. Wenn du einmal hinauskommst ins Weltraum, dann sagst du, wo bin ich denn? Da kommt ein Planetensystem nach dem anderen, eine Milchstraße nach der anderen. Aber du merkst, Gott ist groß. Gott schuf uns nach seinem Bild, als seinen Stellvertreter, als seinen Repräsentanten. Weißt du, was du heute bist? Gottes Außenminister. Oh, nicht nur Innenminister, Gottes Außenminister. Und du tust die Arbeit Gottes draußen. Und du repräsentierst Gott, du bist Gottes Botschafter. Die Bibel sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ein Botschafter vertritt das Land, die Regierung. Meine Regierung macht nicht mit. Wir gehen da nicht mit euch mit. Denk an Trump. Der trampelt. Verstehst du? Und die Außenminister, was machen die? Verstehst du? Die beschwichtigen, die bringen das Ding in Ordnung, so wie das jetzt passiert im Augenblick. Ja, wir brauchen die NATO. Ich sage euch eines, liebe Leute. Weißt du, jahrelang hat man über Abrüstung gesprochen. Abrüstung, Abrüstung, Abrüstung. Und was hörst du jetzt? Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung. Wir gehen auf dem Weg zum Krieg. Wo auch immer. Wie auch immer. Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung. Deshalb, wir müssen selber innerlich stark werden. Wenn diese Dinge passieren, wenn die Russen kommen, die Amerikaner kommen, die Chinesen kommen, wahrscheinlich werden die Chinesen kommen. Du sagst, Bismarck hat von der gelben Gefahr gesprochen. Und wir lesen einen Krieg in der Bibel von 200 Millionen Soldaten. Und wer hat diese 200 Millionen Soldaten? Entweder die Moslems oder die Chinesen. Eins von beiden. Und wenn der Trump noch weiter so rumfummelt und rummacht, da werden die Moslems aufstehen. Verstehst du? Er sagt ja, Israel braucht eine, die Botschaft, die amerikanische Botschaft kommt nach Jerusalem. Was glaubst du, wenn das passiert, was dann alles kommt? Wir haben die Hölle auf Erden. Wenn die Moslems einmal aufstehen, und die Moslems sind mehr als 1 Milliarde Menschen. Und die werden nicht zulassen, dass dieses und eines geschieht. Weißt du, die ganze Situation, da braut sich was zusammen. Und heute spricht man über Aufrüstung, Aufrüstung, Aufrüstung. Die Militärausgaben müssen erhöht werden und so weiter. Das ist riecht nach Krieg. Stinkt nach Krieg. Nur nebenbei. Weißt du, du darfst dich nicht auf die äußeren Sachen verlassen. Du musst innen drin stark sein. Wenn es kommt, ich weiß, das steht schon lange in der Bibel. Wurde schon Jahrtausende, Jahrhunderte voraus, Jahrtausende, nicht nur Jahrhunderte, Jahrtausende vorausgesagt. Steht alles in der Bibel. Schicksal Europa steht in der Bibel. Liest man Daniel von diesem Standbild vor des Nebukadnezars. Da ist zuerst Gold, dann kommt Messing, dann kommt Bronze und dann kommt Eisen und dann kommen die 10. Eisen oder Erz ist sowieso nicht mehr so viel wert wie Eisen und dann Ton, verstehst du, diese Vermischung. Das ist ein Bild auf Europa. Das Schicksal Europas ist besiegelt und sie werden uneins sein. Grexit, was weiß ich, welche X da noch kommen werden, verstehst du, sie werden uneins sein und da heißt es, und er wird eins ausreißen und dann wird das antichristliche Reich entstehen durch diese ganze Spannung in Ostamerika und was dort alles passiert. Amerika ist groß, verstehst du, auf einmal, wenn die Europa auch groß werden wird und aus diesem System entsteht, ja, Antichrist. Und wir sind auf dem Weg. Ich werde nie vergessen, als die Berliner Mauer fiel, da war ich mit meinen Brüdern aus Rumänien, ein wirklich lieber Bruder, der hat über 70 Bücher geschrieben, war verfolgt unter Ceausescu und dergleichen, und der wirklich ein Prophet, ein Mann Gottes. Wir standen am Reichstag und plötzlich fing der arme Bruder zu weinen. Ich sage, Bruder, was ist? Geht's dir schlecht? Sagt er, nein, der Herr spricht zu mir, von diesem Gebäude, hier Reichstag, von diesem Gebäude wird noch einmal ein Unglück ausgehen. Weißt du, wir haben das Erste Reich gehabt. Das Erste Reich, das war das Heilige Reich, das römische Nation. Dann haben wir das Zweite Reich gehabt unter Bismarck. Dann haben wir beim Adolf Hitler das Dritte Reich gehabt. Und dann spricht die Bibel von einem Vierten Reich. Und das steht in der Bibel. Und er weint. Der hat gesagt, von diesem Gebäude wird noch Unglück über diese Welt ausgehen. Und wir sind mittendrin. Ich weiß, wo du wohnst, wo Satans Thron ist. Steht in der Bibel, die Gemeinde in Pergamon. Aber du hast meinen Namen nicht verleugnet. Genau das ist es. Gott gibt uns Kraft und Gnade, wenn wir seinen Namen nicht verleugnen, wenn wir trotzdem weiter predigen, dem Teufel zum Trotz, trotzdem den Sieg Jesu preisen, dem Teufel zum Trotz, trotzdem an den Heiligen Geist glauben. Weißt du, es ist nicht umsonst, dass man hier die Berliner Erklärung hatte von den Anti-Pfingstlern. 54 Pastoren haben hier in Berlin eine Abmachung geschrieben, das Wirken des Heiligen Geistes, das Sprechen in anderen Zungen, das ist vom Teufel, das ist von unten. Und das haben sie immer wieder wiederholt und bis heute noch nicht widerrufen, die Evangelikalen. Ja. Du siehst, das Unheil ist hier von Berlin ausgegangen. Und wenn schon eine Nation 1000 Jahre regiert, das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, 1000 Jahre von Sizilien, bis oben nach Norden wurde regiert. Dann das Dritte Reich. Das hat nur kurz gedauert. Dann das Vierte Reich. Das Dritte Reich war die Generalprobe Satans. Verstehst? Wunderbar aufgebaut. Volkswagen, Volksempfänger, Häuschen, alles kriegt jeder ein Häuschen. Eintopf. Arbeit, Westfront. Verstehst du? Das war wunderbar. Die erste Zeit. Und dann kam die Hölle. Verstehst? Das tausendjährige Reich hat nur 12 Jahre gedauert. Und dann war der Spuk vorbei. Und wir wissen, was alles passierte. Und das Vierte Reich wird viel schlimmer sein, wie all diese drei Reiche vorher. Und da heißt es, du musst nur lesen, was in der Bibel drin steht. Lies mal Daniel, lies mal Offenbarung, Kapitel 13 und so weiter. Und wir sind mittendrin, Geschwister. Die wenigsten Menschen kapieren es und merken es und wissen gar nicht, wo wir uns befinden. Weißt du, dass man mal weder kaufen noch verkaufen kann, weil hast du kein Bargeld mehr. Verstehst du? Weil wird alles nur mit Checkkarte bezahlt oder mit Finger oder mit Chip oder mit sonst was. Mit Pinwort. Und weißt du, dass man weder kaufen noch verkaufen ließ, Offenbarung Kapitel 13. Wenn ich das vor 50 Jahren erzählt und gepredigt hätte, hätte ich gesagt, Bruder, mal tu das, du spinnst. Verstehst du? Das, was Orwell verkündigt hat, ist der gläserne Mensch. Und der Freundin wird nicht spioniert. Und das glaubst du gar nicht wie. Verstehst du? Wie die Freunde spionieren. Die wissen von dir alles bereit, Bescheid. Deshalb ist so wichtig, dass wir klug sind und ohne falsch. Dass wir den Heiligen Geist haben und Gott gibt uns Weisheit. Wir müssen nur um Weisheit bitten. Ihr habt keine Weisheit, weil ihr keine Weisheit bittet. Frag, Herr, was muss ich tun? Was kommt auf mich zu? Was passiert als nächstes? Gott hat dich geschaffen, dass du hier Salz und Licht bist in dieser Welt. Dass du hier dem Feind widerstehst. Dass du klug bist. Weißt du, was die Klugheit ist? In der Welt, nicht von der Welt sein. Das ist so geschickt sein. So aalglatt sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal Aal gefangen hast. Aber so ein Aal aus dem Wasser rausfischt, verstehst du, der kann es halten, der gleitet dir durch die Finger. Ich bin am Wasser groß geworden. Jeden Morgen, wenn wir dann unsere Fische oder Angelhaken rausgeholt haben, diese Angelschnur rausgeholt haben, und da waren Aale dran, du musstest wissen, wie man die anfasst. Die fliegen die weg. So. Wir stehen vor große Weltveränderungen, meine Lieben. Und Gott sagt, alles, was du brauchst, will ich dir geben. Fürchte dich nicht. Glaube nur, ich bin bei dir. Und der in euch ist, ist größer als der in der Welt. Du musst eines wissen als Kind Gottes. Mein Jesus ist größer und der ist in mir. Da können 10 Antichristen kommen und 100 Teufel kommen und was weiß ich, wie viele Dämonen können. Christus in mir. Aber die wenigsten haben Ahnung, was es ist, wie das funktioniert, wie das vor sich geht. Gott will die Welt durch dich und mich zurückerobern. Und für diese Arbeit und für dieses Geschäft, für diesen Dienst, für diese Mission sind wir geschaffen. Gott hat alles uns gegeben, was wir brauchen. Die ganze Waffenrüstung. Und eigentlich deine ganze Waffenrüstung ist nichts wie Badehose, eine Steinschleuder und 5 Kieselsteine. Das ist alles. Denk an David. Du musst nicht Schwert und Spieß und Fernseh und Medien und weiß ich, was weiß ich. Nein, du musst nur den Herrn in deiner Seele haben. Christus in uns. Gott gab uns alles, damit wir sein Geschäft tun können und vollenden können. Dass wir diese Erde uns untertan machen können. Und diese Erde, das ist unser Bereich. Du musst nicht denken, die Welt erobern. Wir brauchen einen christlichen Staat, eine christliche Partei. Pfeif da drauf. Weißt du, was du brauchst? Reich Gottes ist inwendig in euch. Dieses Gottesbewusstsein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Weißt du, du bekommst von Gott die Kraft und die Macht und so weiter. Füll die Erde. Unser Auftrag ist, dass wir unseren Mund aufmachen und anfangen zu reden. Groß ist der Herr. Groß ist der Herr. Groß ist der Herr. Groß ist der Herr. Weißt du, wenn du das sagst und es erzählst, am Schluss glauben alle, dass der Herr groß ist. Rede. Die meisten Christen schweigen. Der Teufel hat es fertiggebracht, dass die Christen schweigen. Kommen Probleme. Oh, ich habe Angst, bitte. Herr Doktor, ist es wirklich so schlimm? Ja, es ist schlimm. Wir sind alles Todeskandidaten. Wir werden alle sterben. Einetweg. Ob du Vegetarier bist oder Fleischfresser bist oder was du auch bist, spielt keine Rolle. Alle sind bisher gestorben. Ob du gebildet bist oder ungebildet bist, sind alle gestorben. Aber glaube an mich. Und Jesus sagt, und ist mir gestern so groß geworden, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Das ist Evangelium. So, und wir sind da, die Erde zu füllen, die Erde zurückzuerobern. Und deshalb predige, deshalb kann ich auch gar nicht lassen. Ich predige, solange mir Gott Gnade schenkt, das Reich Gottes muss verkündigt werden. Und weißt du, was das Reich Gottes ist? Der Herr ist gekommen. Der Herr ist gnädig. Der Herr ist barmherzig. Der Herr ist gütig. Der Herr liebt die Menschen. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das müssen die Menschen wissen. Die Adresse, wo sie hingehen können. Nicht hier, Ollenhauer Straße 15. Nein, die müssen zu Jesus kommen. Das ist die Adresse. Ollenhauer Straße ist gut, in Berlin-Reinickendorf. Ist wunderbar, das ist eine gute Adresse. Kannst ruhig die Menschen einladen. Aber das ist nicht die einzige Adresse. Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Und ich habe, weißt du, kehrt doch in den Wald nach dem Regen und bete Gott dort an und sag, Gott, die Luft ist so sauber hier, Halleluja. Oh, ich atme Himmelsluft ein, vom Himmel gewaschen, vom Himmel gereinigt. Gott hat uns Vollmacht gegeben über Schlangen und Skorpione und alle möglichen Mächte des Feindes. Wir müssen natürlich diese Dinge gebrauchen. Du musst jetzt nicht ein Pastor sein, ein Priester sein oder besonders ordiniert oder gesalbt sein. Da hörst du in deiner Nachbarschaft, dass jemand krank ist, Schwierigkeiten hat. Dann frag, Entschuldigung, Frau, sowieso darf ich mit Ihnen beten? Und dann musst du nicht gleich große Gebete sprechen. Nicht mal das Vaterunser brauchst du. Weißt du, sag, Herr, du bist gnädig und barmherzig, hilf dieser Schwester, hilf dieser Person. Amen. Und dann rennt es weiter. Wisst ihr, als wir unsere erste Teestube in Stuttgart-Vogelsangstraße angefangen haben, in Stuttgart-West, dann haben wir eines gelehrt, das heißt, ein Mitarbeiter von David Wilkerson aus USA hat uns geholfen, die Teestube aufzubauen. Der hat gesagt, Leute, redet nicht so viel vom lieben Gott. Und erzählt den Menschen nicht das und das und das. Und über Drogensucht und so weiter. Weißt du, die Leute wissen über Rausch besser Bescheid, wie ihr alle zusammen. Erzählt den ganzen Unsinn nicht. Lasst es bleiben. Betet mit den Menschen. Und dann hat er uns gesagt, weißt du, der wichtigste Dienst ist der Dienst an der Türe. Wenn dann die Leute nach Hause gehen und so weiter, dann fragt die Leute immer, darf ich für sie noch beten? Und ich habe dann unsere Leute gelehrt, das, was der Bruder gelehrt hat, nehmt einfach an der Hand. Gib mir der. Und ich habe, Herr Jesus, segne diese Person. Sei du gnädig, erbarm dich ihrer. Amen. Ich habe einen Fall erlebt, da war so ein Hippie, langhaarig, das war damals noch Todsünde, langhaarig zu sein, der Mann ist eine Schande, so ein langes Haar hat. Also, das waren die Christen verrückt, aber dieser Hippie war gläubig geworden, hat Jesus lieb gehabt und hat bei uns mitgearbeitet in der Stehstube. Der war rauschgesüchtig in Afghanistan, rauschgesüchtig geworden und dann kam er per Zufall zu uns und dann betete und da war ein älterer Herr und er will nach Hause gehen und dann sagte, darf ich für Sie noch beten? Und dann betet, lieber Gott segne den Opa, Amen. Der Mann fing an, die Tränen zu laufen. Der geht wieder zurück, setzt sich hin und unterhält sich mit dem Horst, so hieß er. Und er hält sich. Am nächsten paar Tage später schlage ich die Stuttgarter Zeitung auf, was dann alles passiert ist. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Dann erzählt dieser junge Langhaarige, hat für mich gebetet, lieber Gott, segne den Opa. Und das hat wirklich, segne den Opa und hilf ihm und was weiß ich. Und was ein paar Worte da reingeschrieben. Und wissen Sie, so viel Liebe, da ist sowas rübergekommen. Und ich sag dir, in 5 Sekunden des Gebets, nimm deinen Freund, deine Freundin, deine Bekannte, deine Angehörige, deine Verwandte, Oma und Opa, wen auch immer, nimm's an der Hand. Weißt du, du überträgst etwas in Bruchteilen von Sekunden. Und der hat sich hingesetzt und sagte, wissen Sie, ich bin so berührt. So schrieb er die Zeitung, einen ganzen Artikel, ich muss es zu Hause noch irgendwo haben. Ja, das war ein Artikel. Weißt du, der war so begeistert. Bei uns ist was los, verstehst du? Oder hier ist was los. Gott ist los. Du musst Gott nur loslassen. Nur Gott freilassen. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Bete, geh, leg die Hände auf. Da musst du nicht sagen, jetzt ich schüttle durch. Pfingstlerisch oder was weiß ich wie. Nein, oder dass er umkippt. Nein, der wird gerade stehen, wenn Gott ihn berührt. Der wird Kraft bekommen in seinen Gebeinen. Da passiert was. Und ich mache dir Mut. Du musst nicht groß evangelisieren jetzt per Fernseh-Evangelisation. Weißt du, die größte Evangelisation passiert zu Hause, privat, unterwegs auf der Straße. Da sitzt du in der U-Bahn. Ja, darf ich für sie beten? Fast an der Hand. Da muss niemand sehen. Da drückst ein bisschen und die Kraft Gottes geht rüber. Flugzeuge werden in Luft aufgetankt. Verstehst du, mit was weiß ich, 1000 Kilometer Geschwindigkeit. Und in Bruchteilen von Sekunden, mein Schwager ist Pilot, der hat mir erzählt, wie das passiert. Dann muss nur ein bisschen übereinstimmen, die ganze Geschichte. Und dann wird ein Schlauch runtergelassen, Flugzeug wird in ein paar Sekunden aufgetankt, es fliegt wieder weiter. Und so, genauso sind Christen. Christen müssen lernen, die Geschwindigkeit des Heiligen Geistes. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird es euch aufgetan. Es liegt in unserer Hand, in unserer Macht. So, gebrauche das, was Gott uns gibt. Und wir werden das noch viel mehr brauchen. Wisst ihr, wir werden nicht Gemeinden brauchen. Eines Tages werden die Gemeinden alle geschlossen werden. Glaubt ihr das, wenn der Antichrist kommt? Aber es braucht Christen, die unterwegs sind, weil du meinen Namen, du, der Einzelne, meinen Namen nicht verleugnet hast. Deshalb werde ich dich auch bewahren vor der Stunde der großen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Weil du mein Wort bewahrt hast. Weißt du, die Kulturen kommen und gehen. Du musst nicht Deutschland retten. Und du musst nicht, was weiß ich, diese Wirtschaftssysteme und die ganzen deutschen oder katholischen oder evangelischen Werte retten. Nein, du bist für das Reich Gottes zuständig. Und das Reich Gottes ist in dir. Und du steckst die Leute. So wie du mit Grippe und Virus und AIDS und was weiß ich, Vogelgrippe und Schweinegrippe die Leute anstecken kannst, so kannst du die Leute mit der Herrlichkeit Gottes anstecken. Entschuldigung, aber so ist es. Jetzt hier ist jemand sogar, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, jemand mit der Schweinegrippe angesteckt worden hier in unseren Krankenhäusern. Und über 500 Berliner sind an der Grippe angesteckt. Richtige Grippe, nicht nur Schnupfen, richtige Grippe. Und sind schwer krank. Versteht? Und steckt die Leute mit Gesundheit an. Steckt die Leute mit Freude an. Steckt die Leute mit Frieden an. Steckt die Leute mit Glauben an. Steckt die Leute mit der Herrlichkeit Gottes an. Oh, ich werde nie vergessen, wir haben eine Schwester, die genau das gemacht hat, was ich hier gesagt habe, was ich predige. Weißt du, ich predige. Andere müssen es machen. Es ist einfach. Weißt du, der Pastor ist nur der Hirte. Und Pastor kriegt keine Schafe. Die Schafe kriegen Schafe. Der Pastor kriegt nur die Wolle und das Fleisch von den Schafen. Das ist alles, was der Pastor kriegt. Er ist nur der Hirte. Nur, und eine Schwester geht, hat es gehört, die Predigt, und ist berührt von der Predigt und betet und so weiter. Und plötzlich ist sie im Krankenhaus, steht am Bett und sagt mit ihr, ja, von Ihnen geht etwas aus, ich kann es nicht erklären. Da geht was aus und die weiß gar nicht. Dann hat sie mich später gefragt, geht von mir wirklich was aus? Von dir geht was, also von Ihnen geht was aus. Und die war im Krankenhaus und hat nur die Frau berührt. Und die Frau ist aufgerichtet worden. Das ist das Wunder. Und die hat nur gesagt, von Ihnen geht was aus. Und Geschwister, von uns muss was ausgehen. Ja. Die an mich glauben, hat Jesus Christus gesagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, die werden elektrisch sein. So wie eine Brennnessel. Die werden zünden, die werden explodieren, die werden Leute in Bewegung bringen. So, wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, für Gott zu arbeiten, für Gott zu wirken, für Gott zu dienen, und diesen Auftrag sollten wir als Christen wahrnehmen, egal wo wir sind. Du musst nicht fragen, Herr, zeig mir, was ich tun soll. Wir sollen Salz und Licht sein. Einfach nur wirken. Das Licht fragt nicht, wie stark ist die Dunkelheit. Das kleinste Licht ist stärker als die größte und die schlimmste und die finsterste Dunkelheit. So. Die Welt ist beim Abbauen. Und wir sind hier, um aufzubauen. Gott beschenkt uns, Gott gibt uns alles, was wir brauchen, damit wir der Welt dienen können. Wir haben die komplette Waffenrüstung Gottes. Weißt du, nicht, dass wir uns da streiten. Nein, dass wir den Menschen dienen. Dass wir etwas Neues anfangen und dass wir die Menschen ermutigen. Deshalb sind wir da. Kopf hoch. Gib dich nicht auf. Verzweifle nicht. Es gibt noch einen Herrgott. Und solange es einen Herrgott gibt, oder lieben Gott, oder himmlischen Vater, wie wir Gott auch nicht mehr nennen, da muss man nicht verzweifeln und nicht verzagen. So, wir haben einen großen Auftrag. Und Gott bereitet seine Kinder gerade jetzt in der Gemeinde, in diesen kleinen Kreisen, wo auch immer, in Predigten. Und du hörst so viel Predigten. Und du solltest die Predigten zu Herz nehmen und sagen, Herr, präpariere mich. Und so viel es an mir liegt, hilf mir, dass ich ein Segen sein kann. Und du solltest ein Segen sein. Denn wenn du in den Himmel kommst, da wirst du nicht gefragt, was du alles sonst vollbracht hast. Warst du ein Segen? Es kommt darauf an, ob du ein Segen gewesen bist. Wir sind dabei, um die Welt zu verändern, für Gott. Ganz einfach, da wo ich stehe, gar nicht so groß, oh, ich gehe nach Afrika, lieber Gott, zeig mir, soll ich nach Südafrika gehen, Westafrika gehen, Nordafrika gehen. Nein, geh um die Ecke. Um die Ecke, das Reich Gottes ist um die Ecke für dich. Dein Nachbar. Wir haben hier einen Bruder mal in der Gemeinde gehabt, weißt du, das war ein Bulgare, das war ein Bulgare, der hat sich bekehrt, und da hat plötzlich ein Bedürfnis gehabt, lieber Gott, ich möchte dir dienen, ich möchte für dich arbeiten, was soll ich tun? Dann hat der Herr gesagt, missioniere in deinem Haus. Und er wohnte in einem 16-Stockwerke-Haus, dann ist er von Tür zu Tür gegangen, und er wohnte unten parterre, dann sagte, wissen Sie, ich wohne da unten, ich bin jetzt Christ geworden, der liebe Gott hat mich berührt, er hat mich gesegnet, und ich habe eines entdeckt, die größte Kraft im Universum, das ist die Kraft des Gebetes. Darf ich für sie beten? Der ging zu den Leuten und da die erste Familie sagte, weißt du, die sagt, ja bitte, weißt du, wir haben familiäre Schwierigkeiten, andere haben finanzielle Schwierigkeiten. Der hat für all die Leute mal durchgebetet. Keiner hat gesagt, bitte beten Sie nicht für mich, ich möchte mit Ihnen nichts zu tun, ich bin Atheist. Selbst die Atheisten, die er von ihr kannten, der war selber früher ein Atheist. Der hat für die Leute beten dürfen. Was? Der betet? Und dann hat er erzählt, weißt du, und plötzlich habe ich in meinem Haus unten im Parterre Hauskreis gehabt, meine eigene Gemeinde. Manche Leute denken ja, ich brauche eine große Gemeinde. Nein, fang in deinem Haus, wo du wohnst, zu missionieren, zu arbeiten, Salz und Licht zu sein. Jung Cho, ein Evangelist oder Pastor aus Korea, Südkorea, aus Seoul in Südkorea, der betet, der sagt, lieber Gott, ich möchte einfach in Tokio einfach missionieren, evangelisieren. Aber Tokio ist so ein hartes Pflaster. Da gibt es, die sind schon über 100 Jahre, die Christen dort, und da gibt es keine Gemeinde, die größer ist als 50 Mitglieder. Lieber Gott, da muss doch etwas passieren. Wenn das in Seoul, Korea funktioniert, müsste es doch auch in Tokio funktionieren. Und dann fragt er den Herrn, Herr, ich möchte was tun. Und dann sagt er, schick eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter aus deiner Gemeinde, die sollen in Tokio evangelisieren, missionieren. Nach den Prinzipien, wie ihr hier in Seoul, Korea missioniert. Hat er gebetet, hat sich rausgesucht, so seine ganze Mitarbeiterliste, den besten Mitarbeiter. Dann sagt, nee, die brauchst du hier noch alle. Nicht den besten Mitarbeiter. Eine Schwester, schick eine Schwester. Aber Herr, die Japaner glauben nicht an Frauen. Die nehmen Frauen nicht an. Die akzeptieren keine Frau. Ja, aber schickt eine Frau. Und dann sucht er von den Mitarbeiterinnen eine der besten Mitarbeiterinnen. Und Gott hat gar nicht gezeigt, sondern irgendeine Schwester aus der Gemeinde. Und dann hat er sie gefragt, möchtest du als Missionarin nach Tokio gehen von seinen Mitarbeiterinnen? Dann sagt er, ja, aber ich mache eine Bedingung. Du kriegst nur ein Einwegticket. Vom Zurück steht nichts mehr drin. Einwegticket. Und ihr habt eine Bedingung, wie ihr arbeiten sollt. Ihr fängt in der Hauptstadt, also in Tokio, in der wichtigsten Geschäftsstraße, dort fängt an. Aber Herr, zuerst war es seine Gedanken und die Gedanken auch von der Schwester. Was sind nur Geschäftsleute? Da wohnen keine Leute in der Hauptstraße von Tokio. Dann habe ich gesagt, gut. Und dann hat sie sich oben irgendwo eingemietet, ein kleines Zimmerchen. Und dann, ja, ist sie dort oben. Diese Geschichte ist authentisch, das habe ich von Dr. Schur selber gehört. Er war in einem Seminar mal bei uns. Und dann erzählt er ganz einfach und sagt er, ja, und diese Schwester hat zuerst mal, glaube ich, 4 Wochen gefastet und gebetet. Und dann hat der Herr gesagt, und jetzt gehst du von Geschäftsmann zu Geschäftsmann, zu den Geschäftsleuten hier in der Hauptstraße. Und dann ging sie möchte den Geschäftsmann sprechen oder Geschäftsleiter sprechen oder Geschäftsführer sprechen. Ja, und er hat sich gemeldet, um was geht's denn? Dann sagt sie, ich bin eine Missionarin von der Gemeinde in Seoul, Korea, hat dann die Visitenkarte gezeigt oder Prospekt gezeigt von der Gemeinde und so weiter. Und ich bin hier in der Hauptstadt jetzt und ich missioniere hier. Darf ich, und wir haben einen Auftrag hier in der Geschäftsstraße, darf ich für Sie beten? Ja, können Sie, wenn Sie wollen, Das kann gar nicht schaden. Beten Sie mit mir. Und sie hat für den Geschäftsmann gebetet, für den Geschäftsmann. Und so hat sie die ganze Straße durchgemacht. Sie hat für die Geschäftsleute gebetet, in der Geschäftsstraße. Und am Schluss, als so ihre Aktion vorbei war, was sie so angeplant hat, hat sie sich in den Saal gemietet. Und da waren 400 Leute gekommen zu dieser Veranstaltung von dieser Frau. Verstehst? Du musst nur beten. Nicht predigen. Das Reich Gottes besteht nicht nur aus Predigen. Das Reich Gottes ist, legt den Kranken die Hände auf. Betet für sie. Fang an zu beten. Für die Nachbarn, Freunde, Bekannte. Für die Geschäftsstraße, in der du wohnst. Für deinen Dönerladen. Für den Türken. Ja. Damit er bessere Döner macht. Du glaubst gar nicht, du lachst. Ich war in Atlanta. In Georgia, in den USA. Und der Pastor hat eine Gemeinde von etwa 16.000 Leuten. Mitgliedern, die zu seiner Gemeinde zählen. Und dann, er hat immer wieder solche komische Aktionen gehabt. Dann hat er, da kommt ein Zahnarzt in seine Gemeinde und dann sagt er, und der Zahnarzt sagt, ich möchte was für den Herrn tun. Er sagt, bitte fang an. Ja, was kann ich tun? Dann sagt er, ganz einfach, du bist Kind Gottes, glaubst an Jesus Christus, an die Gnade Gottes, an die Kraft Gottes und den Heiligen Geist und. Und dann zählt er, ja, das glaube ich alles. Dann sagt er, gar kein Problem, mach einen Rundbrief und dann verschickt diesen Rundbrief an alle Zahnärzte in Atlanta und mach ein Seminar und mach einen Vortrag. Wie kann ich ein besserer Zahnarzt sein? Wie kann ich ein besserer Zahnarzt sein? Und dann hat er das verschickt. Und als ich dort war, zu der Zeit fand eine Versammlung für die Zahnärzte, christliche Geschäftsleute und so. Also christliche Zahnärzte. Da waren 30 Zahnärzte dort. Oder 30, 20 bis 30 Zahnärzte. Da hat er erzählt, wie Gott ihm geschenkt hat, wie Gott ihm Weisheit schenkt, wie Gott ihm geschickt macht. Und dass Gott... Und da war, werde ich nie vergessen, da war eine ältere Zahnärztin, korpulent, ein bisschen, ja, komisch, äußerlich, also gar nicht, und erzählt, wissen Sie, aus meiner Erfahrung, ich bin schon viele Jahre Zahnärztin, aber diese Erfahrung, die ich in all den Jahren gehabt habe, seitdem ich Christ bin, kommt wieder alles zurück. Nicht die Technik, sondern die Erfahrung. Ich war verblüfft. Als er erzählt hat, dann waren wir in gleich andere Gruppe, gab es so viele Möglichkeiten. Eine andere Schwester in der Gemeinde war an diesem, glaube ich, Mittwochabend war das, oder ja, es war ein Wochentagversammlung, und da waren so verschiedene Seminare, Klassen in der Gemeinde. Da sind wir dann mit dem Pastor in eine andere Gruppe gegangen als Studenten, und dann hat er uns da gezeigt, hier sind alles Leute, die im Sportvereine sind. Weißt du, normalerweise sagt er, die Evangelikalen, die Christen, die Frommen, die Religiösen, die sagen die Leute raus aus den Vereinen, den Parteien und so weiter. Ich sage den Leuten genau das Gegenteil. Tretet in die Parteien, in die Vereine ein. Denn das ist euer Missionsfeld. So hat er das gelehrt. Und da waren diese Gruppe, dieser Kreis, waren nur so Vereinsleute. Und da war eine Schwester. Und die Schwester auch Zeugnis. Ich sag nur das, nur was ich dort gehört habe. Erzähl es dir ein Zeugnis. Weißt du, Gott hat dir die Gabe des Nähens gegeben. Also Nähen, Schneiderei. Die Gabe des Nähens gegeben. Und sie konnte nichts anderes, aber sie konnte nähen. Und sie hat eines festgestellt, die Amerikaner sind Schlamper. Die Männer, ihre Hosen sind entweder zu lang oder zu kurz. Also da stimmt was nicht mit diesen Hosen. Dann hat sie sich, wenn so Vereinstreffen waren und so weiter, hat sie immer rumgeguckt, wo sind Leute mit kurzen Hosen. Dann hat sie gesagt, wissen Sie, bringen Sie mal nächstes Mal Ihre Hose, ich mache länger oder kürzer oder was auch immer ist. Und das hat sie gemacht. Und meistens hat sie dann das so gemacht, so hat sie erzählt und berichtet in diesem Bericht. Dann hat sie meistens so gemacht, hat sie es so gelegt an dem Tag, wo sie Hausbibelkreis hatte. Dann mussten sie kommen und sagen, ach so, sie kommen gerade recht. Also wir haben jetzt gerade Kaffeestunde und so Keksstunde und da kriegen sie ihre Hose. Und die sind geblieben und viele sind dadurch Christen geworden. Und sogar Kinder. Also dieser Pastor hat die Gemeinde gelehrt, wie sogar Kinder evangelisieren. Da gab es Kinder, die gerne fotografierten. Kann ich ein Bild von dir machen? Und so weiter. Und über diese Bilder, über diese technischen Möglichkeiten, die Kinder erreichen wieder Kinder ihrer Art von Leute. Und jeder will so ein Bildchen von sich haben. Und das macht er. Und dann geben sie und laden dann ein zur Bibelstunde oder was weiß ich, zur Gesprächsstunde. Man wird Freund. Man kann diese Freundschafts-Evangelisation machen. Also, gebrauche alles, was du hast. Das ist meine Botschaft heute noch ganz besonders. Gott will dich segnen, Gott will dich zu einem Werkzeug machen in deiner Umgebung. Und wir sollen Licht und Salz sein. Wir sollen diese auserwählte Werkzeuge Gottes sein. Gebrauche alles, was du hast. Aber ich wollte ganz was anderes sagen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt. Wir leben von der Gnade Gottes und nicht vom Gesetz. Wir leben von der Gnade Gottes. Gott hat uns Gnade geschenkt. Und wir leben nicht vom Gesetz. Jeder, der versucht, durch die Werke des Gesetzes gerecht zu werden, der kommt unter einem Fluch. Steht in der Bibel. Denn niemand kann das Gesetz erfüllen. Und wenn du an einem Gesetz fehlst, selbst wenn du 99,9% erfüllst und nur 0,1% nicht erfüllst, bist du durchgefallen. Bist du durchgefallen? Bist du unter dem Fluch? So viele Menschen wissen nicht, wie man unter der Gnade leben, die versuchen alles gesetzlich zu machen. Nein, lerne unter der Gnade zu leben. Es ist alles getan. Es ist alles vollbracht. Und nimm das einfach an, was der Herr getan und gegeben hat. Gnade ist umsonst. Hat nichts mit eigenem Verdienst zu tun. Das Neue Testament spricht von Gnade, das Alte vom Gesetz. Alles, was auf dieser Welt ohne Gott geschieht, folgt einem ehernen Gesetzen. Du musst, du sollst, du kannst nicht und. Du darfst nicht. Und es passiert, dass da nichts passiert. Dass genau das Gegenteil kommt. Nein, wir sollen die Gnade haben. Weißt du, nicht nach Gesetz. Weißt du, das sieht komisch aus. Gerade die komischen liebt der liebe Gott. Die Verschrobenen, die, was weiß ich, Verdrehten. Ja, aber weißt du, das ist so komisch. Der redet so komisch, der denkt so komisch, der reagiert so komisch. Hör auf, nach dem Gesetz zu leben. Fang an nach der Gnade. Wie war es bei dir, als du zum Glauben kamst? Warst du perfekt? Ich nicht. Wir sind unter der Gnade und erfüllen den Auftrag und den Willen Gottes. Weißt du, wir haben eine Beziehung zu Jesus und Jesus hat nicht die Steine auf die Leute geworfen. Denk an die Frau, die gesteinigt werden soll, diese Ehebrecherin. Dann sagt er, wer ohne Sünde von euch ist, der werfe den ersten Stein. Bitte, ihr könnt die Frau steinigen, wenn ihr wollt. Aber nur, der fängt an, der ohne Sünde ist. Und dann geht einer nach dem anderen raus, weil da keiner da ist, der ohne Sünde ist. Da ist keiner, der Gutes tue, nicht ein einziger. Deshalb, sei nicht so pingelig, so perfekt, so edel. Weißt, lass uns anfangen, einfach unter der Gnade Gottes zu stehen und einfach zu sagen, Herr, ich lebe vor deiner Gnade, ich bin, was ich bin, ich lasse mir an deiner Gnade genügen. Amen, preis Gott. Durch Jesus hat dein Leben einen ganz anderen Stellenwert. Du bist begnadigt. Und ja, darf ich für Kranke beten? Was ist, wenn der besessen ist? Du, der in dir ist, der ist stärker als alle Besessenen zusammen. Du musst dich nicht fürchten. Ja, was ist, wenn er krank ist? Weißt du, der Herr kann eine Schutzmauer um dich herum bauen, dass nichts von dem trifft, was den getroffen hat. Und die meisten Kranken sind nur immunschwach, weil sie selbst keine Kraft haben. Aber wenn du die Kraft Gottes in dir hast, da prallt alles bei dir ab. Nur nebenbei. Ich lebe, sagt die Bibel oder Paulus, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er ist mein Erlöser, er ist meine Stärke. Und wenn ich, ja, hier in Erfurt, als die Pest grassierte, in Erfurt war ein Pfarrer, der hat an einem Tag bis zu 60 Leute beerdigt. Und er hat keine Pest bekommen. Dann sagt er, Christus ist in mir. Verstehst du? Und Christus ist in mir stärker als die Pest. Lies mal Psalm 91. Und wenn 1000 auf der Seite fallen und was weiß ich wie viel 1000 auf der anderen Seite fallen, er soll dich nicht treffen. Denn du weißt, der Herr ist mein Schirm, der Herr ist mein Schild. Vor wem soll es mir grauen? Vor wem soll ich mich fürchten? Ich sage dir ein Geheimnis. Gesetz und Furcht hängen sehr eng zusammen. Und wenn du anfängst, dich zu fürchten, wirst du gejagt. Dann kommen die ganzen Bazillen und Viren und was weiß ich, die ganzen ja, Attacken des Feindes. Aber wenn du furchtlos bist, hauen sie alle ab. Deshalb, Furcht kommt morgen in den Gottesdienst, Furchtlosigkeit ist so wichtig. Du musst furchtlos werden. Christus in mir. Und weißt du, was der Heiland immer sagt? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und das ist so wichtig. In dieser Zeit, alles was so in der Welt passiert, Amerika ist beim Abstieg, Europa ist beim Abstieg, die Welt ist beim Abstieg, alles beim Abstieg, fürchtet euch nicht. Wir sind beim Aufstieg. Genau umgekehrt. Auch wenn man das uns gar nicht ansieht. Denn der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das, was der Gottlose befürchtet, das trifft ihn. Steht in der Bibel. Der arme Hiob, verstehst du? Das, was er befürchtet hat, liest man mal in seinem Buch. Das hat mich getroffen, sagt er. Bis er umgedacht hat, bis er umgeschaltet hat, bis er den Schalter umgelegt hat. was ich befürchtet habe. Gott gibt uns alles. Also, Gnade um Gnade. Und Gnade ist das etwas Höheres als das Gesetz. Weißt du, ich lebe nicht mehr vom Gesetz. Ich lebe von der Gnade. Ich habe die Segnungen Gottes, um Himmels Willen, habe ich nicht verdient. Ich habe nichts getan. Bin 2000 Jahre zu spät geboren. Er hätte was getan. Er hätte was tun können, vielleicht. Vielleicht hätte er mich kreuzigen lassen können und sagen, komm Heiland, ich überhole dich. Aber ich bin zu spät, kann nichts mehr machen. Er hat schon alles getan und vollbracht. In seine Wunden bin ich geheilt. In seine Wunden bin ich gerettet. So, Gott selbst lebt jetzt in mir und stellt alles andere im Schatten. Ich lese in Johannes Kapitel 1, Vers 17. Denn durch Moses wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Durch Jesus. Die Gnade und die Wahrheit. Was heißt das? Die Wirklichkeit ist zu uns gekommen. Die Wahrheit. Die Realität ist zu uns gekommen. Und zwar die wahre Realität, wie Gott sie vorgesehen hat. Und die Gnade, wie Gott es rüberbringt. Das Gesetz bringt Tod, die Gnade bringt das Leben. Nur nebenbei, ganz so schnell. Das Gesetz beschwert und belastet die Menschen und die Gnade erleichtert das Leben. Ach, ich bin begnadigt. Meine Schuld ist weggewälzt und weggerollt. Meine Lasten sind weggerollt. Ich plag mich nicht mit diesem ganzen Zeug. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Plötzlich stehst du ganz anders da. Römer Kapitel 5, Vers 13. Denn die Sünde war wohl in der Welt. Und die bleibt auch noch in der Welt. Ehe das Gesetz kam. Die Sünde war da. Aber wo kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht mehr angerechnet. Und dennoch herrsche der Tod von Adam bis Moses. Also das Gesetz, diese fünf Bücher Moses, verstehst du? Was du dort tust, und weißt du, wenn du das machst, hast du das. Wenn du das machst, hast du das. Wenn du das machst, hast du das. Oder hast du das nicht. Also, da bist du in einem Fluch. Und du kannst nichts machen. Du bist machtlos. Du bist von der Gnade abhängig. Verstehst? Du würdest gerne was machen. In dieser Zeit von Moses, von Adam bis zu Moses, da war ein Gesetz, da gab es nichts anderes, da gab es nichts zu rütteln und so weiter. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst nicht jemanden beneiden, du sollst nicht lügen, du sollst nicht töten. Ja, schrecklich. Wie viel haben wir getötet? Ich sage, ja, ich bin kein Mörder. Denk drüber nach, wie viele Leute für dich gestorben sind. Auf deine Kosten. Du wärst vielleicht gar nicht in Deutschland, wenn ich da an der Front irgendwo Leute ihr Leben gelassen hätte. Nur nebenbei. Für dich gestorben. Oder vieles andere mehr. Paulus betet in Römer Kapitel 7, ich elender Mensch. Also im Alten Testament ist Gott ein heiliger Gott, ein verzehrend Feuer. Da fällt die Bundeslade einmal vom Ochsenwagen und da will dieser Osir anhalten, dass der liebe Gott nicht in den Dreck fällt. Was passiert? Er stirbt, dieser Osia. So war Gott furchtbar, grausam, brutal. Und heute im Neuen Testament kommt Jesus zu uns. Halleluja. Gnade, die heilsame Gnade ist erschienen. Du darfst Gott berühren, dich an Gott festhalten, dich festklammern. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Im Alten Testament war es schrecklich. Das war Gesetz von Moses bis zu der Erfüllung von Jesus Christus. Das Gesetz wurde gegeben, bevor Israel ins gelobte Land kam. Du, wenn ich ein Israelit gewesen wäre, ich hätte gesagt, lieber Gott, ich verzichte auf das gelobte Land. Ich will da nicht. Das ist ja furchtbar. Das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht. Und da muss ich aufpassen. Weißt, da darf ich nicht mal schief gucken. Das ist alles verboten. Also, wenn ich ein Israelit damals gewesen wäre, hätte ich gesagt, ich bleibe lieber hier in der Wüste, da habe ich wenigstens meinen Frieden. Aber im gelobten Land, wenn ihr in das Land kommt, dann wird das und das sein. Wenn ihr der Stimme des Herrn nicht gehorcht, dann wird es euch dreckig gehen. Ja, so ist es. Fünfter Buch Mose, liest man. Und da wird es nochmals wiederholt, was in dritter Mose aufgelistet wird. Wer im gelobten Land damals lebte, vor der Gnade, der lebte gefährlich. Der lebte gefährlich. Mit einem Fuß im Grab, so wie die Autofahrer mit einem Fuß im Gefängnis sind. Die müssen nur was falsch machen und der Führerschein ist weg. So, nur eine falsche Bewegung, eine falsche Reaktion und du bist gleich bestraft. Und so weiter, da ist das Leben nicht mehr schön. Das darf ich nicht, da muss ich aufpassen. Herr, Hilfe, dass ich meine Augen geschlossen habe, meine Ohren verschlossen habe, dass ich nichts Dummes sehe, nichts Dummes höre und dass ich keinen dummen Gedanken bekomme. Ja, wer unter dem Gesetz lebt, lebt unter Angst. Und wer nur in einem fehlt, in einem Pünktchen fehlt, der fehlt am ganzen Gesetz. Der alte Moses, weißt du, der schreibt nur, da darf nichts hinzugefügt werden und nichts weggenommen werden. Selbst der Moses, der das Gesetz empfing, hat versagt. Selbst der, dem ist der Gaul durchgegangen. Und wie oft geht dir der Gaul durch? Muss ich dann immer dafür euch zu diesem Felsen sprechen? Nein. Schaut da drauf. Du siehst, und das gelobte Land war verschlossen. Und wir würden niemals das gelobte Land erreichen, wenn wir nicht die Gnade Gottes hätten. Nie, nie. Deshalb nimm das, was Gott dir anbietet. Die Gnade Gottes. Das Gesetz ist was ganz Hartes, Furchtbares, Schreckliches. Weißt du, aber die Gnade und die Wahrheit, diese heilsame Gnade, ist erschienen durch Jesus Christus. Halleluja. Das will ich predigen. Das Gesetz war hart. Da durfte kein Versehen passieren, kein Fehler. Und auf diesem, in dieser Welt gibt es nichts etwas Vollkommenes. Selbst die Sonne, das vollkommenste Wesen, hat Flecken. Und zwar ganz massive, große Sonnenflecken. Das vollkommenste Wesen. Wer hat dieses Gesetz nur gegeben, frage ich mir. Der liebe Gott. Lies mal in der Bibel aufmerksam zu. Weißt du, die Engel haben das Gesetz gegeben. Das Gesetz ist für Engel. Und selbst die Engel haben es nicht erfüllen können. Ein Drittel der Engel fiel, als der Teufel, der Luzifer kam. Der Schönste. Was, wollt ihr Gott dienen? Ha. Ein Drittel der Engel fiel. Sie waren nicht in der Lage, selbst ein Drittel der Engel war nicht in der Lage, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Dieses harte, grausame Gesetz war unabänderlich. Und was sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 17? Meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, weil es so furchtbar hart ist, so grausam ist, so brutal ist, so unbarmherzig. Meint ihr, ich bin gekommen, das Gesetz aufzulösen? Mitnichten, sagt er hier. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Ich bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Ich will eine Wahrheit rausstellen. Gott hat uns alles gegeben, was wir brauchen. Gestern habe ich gepredigt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. So, und hier lese ich weiter. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichchen vom Gesetz vergehen, bis das alles geschieht. Matthäus 5, Vers 17. Bis das alles geschieht. Gott hat einen Plan. Der Teufel muss vernichtet werden. Der Teufel muss sich selbst im Schwanz beißen. Entschuldigung. Der Teufel muss sich selbst krepieren, von sich aus. Der Teufel muss von sich aus Selbstmord begehen. Denn das Gesetz kann niemand erfüllen. Niemand. Er muss sich selbst auffressen. Der Luzifer. Er hat sich eingebildet. Und jetzt ist er dran. Wir haben eine Geschichte, das ist komisch, merkwürdig. Wir fragen manchmal, warum steht das in der Bibel? Judas Ischariot. Das war der einzige Jude in der Gefolgschaft Jesu. Die anderen waren alles Galiläer. Judas Ischariot begeht Selbstmord. Verstehst du? Und genau das ist vorausgesehen, dass der Teufel Selbstmord begeht. Weil niemand kann das Gesetz erfüllen. Auch nicht einmal die Engel. Nicht einmal die Engel. Das Gesetz führt zu Selbstzerstörung, Selbstverstümmelung, zu Verzweiflung, zu Elend. Ich, elender Mensch, wer wird mich von diesem Unglück erlösen? Wer? Es gibt kein Entrinnen. Niemand kommt aus der Hölle raus, auch wenn er den letzten Pfennig bezahlt. Oder heller. Steht in der Bibel. Knallhart. Römer Kapitel 7, Vers 12. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Das Gesetz ist okay. Wenn ihr wollt, macht es. Hat das der liebe Gott zugelassen. Und die Engel haben das den Menschen vermittelt. Das Gesetz ist in Ordnung, aber sehr scharf. Sehr scharf. Von Engeln gegeben. Apostelgeschichte 5, Vers 53. Hier predigt der Stephanus. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln. Und habt es nicht gehalten. Ihr habt es bekommen, aber ihr habt es nicht gehalten. Von den Engeln. Die Engel haben den Menschen weitergegeben. Aber der Mensch kann nach Römer 7, Vers 12 nicht halten. Und beim Gesetz gilt. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was mir wichtig ist heute Abend. Alles oder nichts. Entweder du hältst komplett das Gesetz, oder du bist komplett unter dem Fluch. Auch wenn es nur ein Gramm Ungehorsam, Rebellion oder was weiß ich es nebenaus. Beim Gesetz gilt alles. Alles oder nicht. Aber Gott sei Dank, Halleluja, bei der Gnade genauso. Alles oder nichts. Verstehst? Da sind dir alle Schulden erlassen. Alles ist vorbei, verstehst du, bist beschenkt. Alles, was mein ist, ist auch dein. Das Gesetz und Gnade, die widersprechen sich. Du kannst entweder nur das eine annehmen oder das andere. Alles oder nichts. Es gibt keinen Mittelweg. Entweder du hältst das Gesetz und Paulus hat gemerkt, ich kann das nicht. Ein Eifer, weißt du, der edelste von den Menschen überhaupt, das war Paulus, Saul von Tarsus. Ich bin ein Benjamiter, ich bin aus dem Haus sowieso, ich bin beschnitten worden, ich bin das und ich bin das und ich bin das. Und er merkt, ich elender Mensch, Römer 7. Und wir müssen rüberkommen von Römer 7, umziehen von Römer 7 zu Römer 8. Und dann, nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Jesus Christus sind. Nichts. Aber in Römer 7, da betet und fleht und wimmert und was weiß ich. Ich, elender Mensch. Weißt du, du denkst, ich halte das Gesetz. Aber deshalb beten viele Leute, Herr, vergib mir die Sünden meiner Jugend. Selbst wenn du in der Jugend Blödsinn gemacht hast und dann Christ wirst und so weiter, oder fromm wirst oder Jude wirst oder dich beschneiden lässt und was auch immer ist, du hast schon versagt in deiner Kindheit. Also gar nicht in der Zeit der Unwissenheit. So, Paulus sagt in Galater Kapitel 3, Vers 10, da ist eine große Auseinandersetzung in ihm. Alles oder nichts. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten der Gesetzesvorschriften setzen, stehen unterm Fluch. Die stehen alle unterm Fluch. Alle religiösen Menschen, ob es jetzt Pfingstler, Charismatiker oder Heiligungsbewegung, Freikirchler, was weiß ich, wo sie alle herkommen, weißt du, die sich anstrengen. Ich muss anständig sein. Ich sage dir ein Geheimnis, du wirst es nicht schaffen, anständig zu sein. Irgendwo geht der Gaul dir durch. Auch dem frommen Moses. Verstehst du? Er hat nicht den Fehler gemacht. Aber die Leute haben ihn so bedrängt, dass er einfach zugeschlagen hat. Verflucht ist jeder, hier Galater 3, Vers 10 weiter. Verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht oder nicht. Der die Vorschriften nicht befolgt. Verflucht ist jeder. Was im 5. Buch Mose steht oder 3. Buch Mose steht, der ist verflucht, weil er das nicht hält. Und wer kann das? Der Stimme Gottes zu gehorchen. Immer gehorsam sein. Immer aufmerksam sein. Immer ehrlich sein. Geh doch durch die Leute, wie viele Notlügen die verzapfen, tagsüber. Der Chef ist nicht da, obwohl er daneben sitzt. Verstehst? Denk drüber nach. Jeder, der versucht, durch Gesetzeswerke gerecht zu werden, steht unter dem Fluch. Ja, wenn man unter dem Gesetz ist, hat man gar keine andere Möglichkeit, keine andere Option. Man muss einfach weitermachen. Ich kann's nicht, ich schaff's nicht. Und deshalb sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich brauche Jesus. Wir haben so ein schönes Lied, ich brauche dich, ja, ich brauche dich, ich muss dich haben, Jesus, alle Tage. Wer an irgendeinem Punkt scheitert, steht schon unter dem Fluch. Ich will dir zeigen, diese Grausamkeit, diese Brutalität. Du schaffst nicht, selbst wenn du 100-mal versuchst. Es ist Gnade, wenn du doch dort ankommst. Wenn du doch das Ziel erreichst. Weißt du, es kannst nicht. Du kannst nicht sagen, ich bin perfekt. Und es geht schon darum mit Essen und Trinken. Da fängt es an, in Galater, wenn ich dort lese. Verstehst du, da achten auf ihren Zeichen. Lass doch nicht schwarze Katze über den Weg laufen. Verstehst du, da bist du schon abergläubisch. Das ist so viel. Du weißt gar nicht, wie abergläubisch und was weiß ich, du bist. Alles, was so in uns steckt, seit dem Mittelalter, seit Generationen. In Jakobus 2, Vers 10 und folgende Verse. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber an einem einzigen strauchelt, ist alle Gebote schuldig. An einem einzigen Gesetz. Ich will dir die Hölle heiß machen, dass du sagst, Schluss mit diesen Gesetzen. Schluss, ich will nicht gesetzlich sein, lieber bin ich gar nichts. Ich gehe nicht ins gelobte Land, wenn es tatsächlich so hart und so streng ist. Nee, danke. Also ich wäre nicht als Jude, oder Jude nicht, aber Israelit. Ich wäre als Israelit nie in das Land gegangen. Das ist ja alles verboten. Du darfst ja gar nicht. Du musst bei jedem Atemzug Gott zuerst mal fragen, darf ich einatmen, darf ich ausatmen? Entschuldigung, aber so ist das. So klingt es, so hart ist das. Jesus hat das Gesetz erfüllt und zwar hundertprozentig. Und er hat es nicht aufgelöst. Jesus hat das Gesetz nicht aufgelöst. Das Gesetz ist da. Und wird da bleiben bis in alle Ewigkeit. Solange Erde und Himmel besteht, es wird nicht aufhören, Saat und Ernte. Das Gesetz ist da. In Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus, noch einmal lese ich diese Stelle. Ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wir müssen das nur verstehen, was das alles ist und heißt. Er hat alles gehalten. Jesus war der einzige Mensch im Universum, der alles erfüllt hat, der von keiner Sünde wusste. Jesus war unter dem Gesetz gestellt, er hat das Gesetz vollkommen gehalten, war seinen Eltern gehorsam, wurde beschnitten. Eigentlich musste er gar nichts, er musste nicht einmal getauft werden. Aber er sagt, ich muss alles erfüllen, alle Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, muss erfüllt werden. Er ist die einzige Person unter dem Gesetz, die je gelebt hat und nicht ein einziges Mal irgendwo gefehlt hat. Denn auch die Juden damals, als sie Jesus verhörten, die konnten ihm nichts nachsagen, die konnten ihm keinen Fehler nachweisen. Die konnten ihm nichts nachweisen. Johannes 8, Vers 46. Die religiösen Führer hier, die sagten, oder er sagte zu den religiösen Führern, wer kann mich meine Sünde überführen? Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Wer kann mich eine Sünde überführen? Die konnten es nicht. Keiner konnte ihm was nachsagen. Wir kennen seinen Vater. 18 Jahre lebte da in Nazareth, aber sie konnten ihm nichts nachsagen. Er war ohne Sünde. Er hat alles getan, was getan werden musste. Er war gehorsam den Eltern. Wir können glauben, weißt du, die haben es gewusst. Die haben Jesus genau beobachtet. Ist das wirklich echt? Ob er irgendwo an irgendeinem Gesetzchen verstoßen hätte, diese Rabbiner, Pharisäer und alles Mögliche. Er hat das Gesetz auf vollkommenste Art und Weise eingehalten. Sogar Gott vom Himmel selbst sagt, dies ist mein lieber Sohn, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Also sogar die Stimme vom Himmel bekennt sich zu Jesus, auf dem mein Wohlgefallen ruht. Zu keinem Engel hat Gott gesagt, dass auf ihn sein Wohlgefallen ruht, außer auf Jesus Christus. Er war vollkommen. Er tat, was das Gesetz erfordert. Er erfüllte das Gesetz bis aufs E-Pünktchen. Weißt du, und deshalb, er hat auch die härteste Strafe, das Gesetz verlangt, erfüllt, erlitten, die Kreuzigung, diese Hingabe. Und Gott hörte seine Gebete. Und weißt du, auch das ist ein Zeichen, dass er Gott gefallen hat. Also betet da, Vater, ich danke dir am Grab von Lazarus, dass du mich alle Zeit hörst. Lazarus, komm raus! Und er springt schon raus. Die ganzen Krankenheilungen, die Brotvermehrungen, verstehst du? All die Segnungen, die Jesus vollführt und vollbringt, sind ein Zeichen, Gott war mit ihm. Gott stand zu ihm, dass er auf dem Wasser gehen kann. Der Herr über Naturkräfte, das hätte ein Mensch nie vollbringen können, wenn Gott nicht mit ihm gewesen wäre. Lukas 24, Vers 26, den Emmaus-Jüngern erklärt der Herr Jesus auf ihrem Gang, musste denn nicht Christus dies alles leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen? Und er erklärt ihnen von Moses und alle Propheten anfangen und so weiter, dass er die Schriften erfüllt hat. Und hör mal, Jesus sagt immer wieder, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Der hat alles erfüllt, aufs Perfekteste. Jesus erfüllt das Gesetz. Bezahlte die Höchststrafe. Römer Kapitel 6, Vers 7. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von seiner Sünde. Wenn du stirbst, kannst du 15 Mal Mörder sein, 15 Mal Verbrecher sein, 15 Mal Bank ausgeraubt haben. Du stirbst einmal für eine Strafe und dann bist erledigt. Niemand kann von dir mehr was verlangen. Niemand kann dir mehr was anhängen. Wer tot ist, der ist gerechtfertigt. Da ist alles zu Ende. Mit dem Tod hört alles auf. Das Einzige, was das Gesetz einem antun kann, ist töten. Wenn das Gesetz dich umbringt, dir das Leben nimmt, bist du frei. Dann kann man über dich fluchen, dich loben, kann man dich, was weiß ich, über dich kann man, mit dir kann man alles machen. Du bist tot. Du bist dem Gesetz tot. Wer einmal tot ist, den kann man nichts mehr nehmen, bei dem ist nichts mehr zu holen. Nichts mehr fordern, der hört auf zu sündigen, ist vorbei. Wer tot ist, jetzt möchte ich, dass du verstehst, dass Christus ist das Ende des Gesetzes, die Erfüllung des Gesetzes. Da kann auch Gott nicht mehr leugnen. Der ist nämlich in der Gegenwart Gottes. Der kann nicht mehr sagen, es gibt keinen Gott, ich bin ein Atheist. Das Letzte, was das Gesetz einen antun kann, ist, es kann einen töten. Und jetzt ist Christus gestorben. Einer für alle. Ein Stellvertreter, damit du und ich leben können. Und deshalb, wir müssen Christus annehmen in unser Leben und dann sind wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir sind unter der Gnade. Das ist die Voraussetzung. Das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Dann bekommst du all die Gnaden Gottes. all die Segnungen des Herrn. Und so wie die ganzen Flüche kommen, wenn du das Gesetz nicht hältst, so kommen die ganzen Segnungen über dein Leben, wenn du anfängst an Jesus Christus zu glauben und dich festzuhalten an ihn. Das Gesetz ist für mich die lebenslange Freiheitsstrafe. Das ist das Gesetz. Ich bin bestraft. Mein Großvater hat gesündigt. Der Adam und die Großmutter, die haben gesündigt, sind gefallen. Ich bin in der Leprastation zur Welt gekommen. Da bleibt nichts anderes übrig. Da muss ich jetzt hier leben und sterben. Und dann kommt Jesus und er sagt, und ich bezahle alle Rechnungen, ich erfülle das Gesetz und ich sterbe jetzt für dich. Ich nehme die Todesstrafe auf sich. Weißt du, Maximilian Kolbe, ist ein katholischer Priester gewesen, da wurde irgendwas in dem KZ, ist was Übles passiert, da wurde jeder Zehnte hingerichtet und da wurde gezählt, weißt du, und das ist furchtbar, wenn du zählst 7, 8, 9, und du bist Nummer 10. Und Nummer 10 musste vortreten und wurde erschossen. Als Strafe. Nur weil irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Jeder Zehnte wurde liquidiert. Und dann passierte das Gleiche. Und Maximilian Kolbe stand da in der Reihe, wurde gezählt, 7, 8, 9. Und plötzlich springt er auf die Seite und stellt sich an den Mann und sagt, sag weiter, du bist Nummer 11 oder Nummer 1 wieder und die Zählung geht weiter. Er sagte, nein, ich bin Nummer 10. Nein, sagte er, ich bin katholischer Priester. Ich habe keine Familie, aber du hast eine Familie. Und geh nach Hause und sag deinem Leben, du hast einen Stellvertreter. Deshalb wurde der Kolbe auch selig gesprochen. Warum? Weil er für jemanden gestorben ist. Der Mann hat 3 Kinder zu Hause gehabt, ein Schwabe. Und er geht zu Hause, ich habe einen Stellvertreter. Der war Nummer 10 für mich. Und so, wir haben auch jetzt eine Nummer 10 für uns, Jesus Christus. Er ist für uns in den Riss getreten. Geh nach Hause und erzähl deiner Familie, ich bin begnadigt, verstehst du, der Mann. Und der hat Eingabe gemacht beim Papst. Der Mann hat mein Leben gerettet. Und jeder von uns hat einen Maximilian Kolbe, einen Stellvertreter. Jesus starb für uns, Römer 7, Vers 4. So seid ihr nun nicht mehr Brüder, so seid ihr, meine Brüder, nicht mehr unter dem Gesetz. Ihr seid getötet im Gesetz durch den Leib Christi. Er hat sich an eure Seite gestellt und sagt, ich bin Nummer 10 für euch. Als Christus starb an deiner Stelle, da war das Gesetz erfüllt. Versteht diese Forderung? Jeder Zehnte, raus, wird erschossen. Eins sündigte einer für alle und jetzt starb einer für alle. Du, das ist die Gnade, das Wunder. Wer jetzt sich unter Jesus stellt, dem ist das Gesetz Schnuppe. Er ist erledigt, das Gesetz ist out, gilt nicht mehr, funktioniert nicht mehr. Ich habe einen Stellvertreter. Ich muss nicht mehr diese Forderung einhalten. Und wenn ich mal bei Rot durchfahre, naja, was ist? Ich fahre oft bei Rot durch, als Mensch, verstehst, geistlich gesprochen. Verstehst, wie oft machen wir Fehler? Aber wir haben einen Stellvertreter. So wie einst David. David und Goliath, diese Schlacht, das musst du verstehen, was das ist. Die Schlacht David und Goliath. Das ist nicht nur der Goliath besiegte den Riesen, nein. Goliath war ein Stellvertreter für Israel und Goliath war ein Stellvertreter für die Philister. Und da kämpfen zwei gegeneinander. Und entweder siegt Israel durch David oder siegen die Philister durch Goliath. Und der Philister, dieser Goliath fordert raus die Israeliten. Ja, kommt her. Wo ist denn euer Starke? Euer Saul, eines Kopfes länger. Wo ist der Starke? Bis David kommt. Bis David, den Riesen herausfordert. Und Jesus hat den Teufel herausgefordert, die Hölle herausgefordert, das Gesetz herausgefordert. Von wem das Gesetz auch immer war. Ich lasse es dahingestellt. Wer Jesus hat, der steht auf der Seite des Lebens. Der steht unter der Gnade. Weißt du, das Gesetz ist vorbei. Der lebt in einer ganz neuen Zeit, einem ganz neuen Zeitalter. Und deshalb, es gibt, Gott sei Dank, das gibt es in unserer Weltgeschichte, eine Zeitrechnung vor Christus und nach Christus. Natürlich die Kommunisten, die sagen vor unserer Zeit und nach unserer Zeit. Aber was ist vor der Zeit? Gott hat es vollbracht. Galater 2, Vers 19. Denn ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben. Ich bin gestorben. Damit ich lebe, ich bin mit Christus gekreuzigt. Jeder, der Jesus bewusst angenommen hat, sich taufen ließ, wie auch immer, verstehst du, oder im Glauben ist, der ist schon zum Tode verurteilt, der ist gestorben, mich gibt's nicht mehr. Eigentlich müsstest du sagen, wenn jemand dich kitzelt und reizt und herausfordert und ärgert, du, mich gibt's gar nicht. Ich existiere nicht. Ich bin schon beerdigt, bin schon tot. Was wollt ihr von mir? Weißt du, ich habe nichts mit dir zu tun. Ich bin tot. Ja, aber die meisten Christen sind es nicht. Die Bibel sagt, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben sind. Wir müssen uns tagtäglich dafür halten. Ich bin tot. Wenn man dich lobt, ach, Bruder, mal tut es. Ich bin tot. Wenn mich ärgert und trotz und jemand mir zusetzt und so weiter, ich bin tot. Ich fluche nicht mehr, reg mich nicht mehr auf. Und die Frage ist, bist du gestorben? Bist du gestorben? Für dich gibt es einen Stellvertreter. In Frankreich in der Zeit des Napoleons, da war sein Waterloo und was weiß ich, was da alles war, da hat er ständig Mobilmachung gemacht. Und da war bei Straßburg in der Gegend war ein ganz schlauer Bauer, Bauern sind sehr schlau, ein ganz schlauer Bauer. Und dann hat er da war eine Mobilmachung ausgerufen, alle Leute, alle Männer müssen an die Front in den Krieg. Dann sagt er, kann ich auch jemand anders schicken, jemand an die Front? Dann sagt der Offizier, der diese Mobilmachung treibt oder betreibt, sagt er, ja, das können Sie auch jemand anders schicken. Dann hat er einen Landstreicher genommen, der sowieso nichts zu verlieren hatte, und dann sagt er, ich bezahle dich, du gehst für mich an die Front. Und dann ging er sogar zu der Mobilmachungsstelle, hat eingetragen, der Herr sowieso geht für mich an die Front. Und er gibt ihm Geld, geht an die Front. Bei der ersten Schlacht fällt der Mann. Schlimm, ich sag so. Aber weißt du, das ist eine ganz große Wahrheit, was da passierte. Dort, da unter Napoleon. Jetzt ist der Krieg ist doch verloren gewesen. Jetzt gibt es wieder eine neue Mobilmachung. Jetzt kommt wieder die Mobilmachung. Dann kriegt wieder der Bauer ein Einschreiben oder ein Brief. Sie müssen an die Front. Sagt er, wissen Sie, mich gibt's nicht mehr. Ich bin schon tot. Ich war schon an der Front. Ich bin schon erschossen. Und es kam sogar vor das Gericht. Das steht in den Annalen. Es sind Berichte, verstehst du? Der Mann hat sich angelegt mit dem Kaiser und er sagt, nein, ich gehe nicht an die Front, ich bin schon tot, mich gibt's nicht mehr. Und er muss nicht. Und das Gericht hat ihm Recht gegeben, er musste nicht mal an der Front, weil er schon tot ist. Der Lanzer ist für ihn schon gestorben, der eine. Ja? Und für dich ist Christus gestorben, du musst nicht mehr kämpfen. Wenn der Teufel bei dir an der Tür anklopft, dann musst du nicht sagen, jetzt kämpfe ich. Nein, du bist tot. Christus hat gesiegt, er hat alles vollbracht, es ist alles getan. Die Mobilmachung war schon da. Die ist 2000 Jahre zu spät gekommen. Jesus erfüllte all die Forderungen des Gesetzes. Römer 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der an ihn glaubt. Der Bauer hat geglaubt. Mein Lanzer, ich habe ihm Geld gegeben, der hat für mich gekämpft, ist für mich gestorben, der Fall ist erledigt. Wenn du das glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, für dein Gesetz, was du sowieso nicht halten konntest, selbst wenn du 10-mal wolltest, dann bist du gerechtfertigt. Kolosser Kapitel 2, Vers 40, ich will ganz schnell durch die Bibel durch, damit ich das auch biblisch begründe. Durch Jesu Tat ist die Forderung des Gesetzes außer Kraft gesetzt. Das ganze Alte Testament, das ganze Alte Testament, auch die 10 Gebote, weil manche sagen, ja, die 10 Gebote gelten immer noch. Du kannst gar nichts halten. Nicht mal das erste Gebot, du sollst keine andere Götter haben neben dir. Und dann das letzte Gebot kannst du genauso wenig halten. Du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Weißt du, die haben ein größeres Auto, die haben ein größeres Haus, die haben mehr Kinder, schönere Kinder, gesündere Kinder. Oder was weiß ich, verstehst du? Du sollst nicht begehren, steckt alles drin. Du kannst das Gesetz nicht erfüllen. Nummer 1. So, Kolosser 2, Vers 14. Da steht es, die Auswirkung, Gott hat die Herrschaft, die Handschrift, die gegen uns stand, ausgelöscht in den Satzungen, besteht die Handschrift, die er also uns angeklagt hat, aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er sie ans Kreuz genagelte, und er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Teufel, du hast jetzt kein Recht. Der war schon an der Front. Der Lanzer, der hat sein Leben schon gelassen. Denn, hier lese ich weiter, und in ihm hat er einen Triumph draus gemacht aus den ganzen Mächten, Fürsten und Gewalten. Und so richte euch auch niemand wegen der Speise oder Trank oder Betreffs eines Festes oder Neumonde oder Sabbats. Ja, du bist nicht christlich. Und das alles, was in 3. Mose steht und das, was da im 5. Buch Mose nochmals aufgelistet wird, 2-mal. Verstehst du? Niemand darf dich mehr richten. Ja, Mensch, der ist Schweinefleisch. Guck mal an. Oder der macht das und das. Weißt du, wegen der Speise, wegen Sabbat, wegen Trank, er trinkt ein Gläschen Wein oder trinkt nur Wasser. oder wegen den Feiertagen, steht ja noch viel mehr da drin. Verstehst du? Niemand darf dich richten. In dir ist nichts mehr Verdammliches, sondern an dir. Durch Jesus Christus wurde alles aus dem Weg geräumt. 2. Kolosser 2, Vers 16, noch einmal ganz schnell. Da heißt es, deshalb richte euch niemand wegen Speise. Deshalb, weil Christus gestorben ist. Keiner hat ein Recht, mit dem Finger auf dich zu zeigen. Epheser 2, Vers 15. Christus hat das Gesetz mit seinen Geboten und Anordnungen und so weiter außer Kraft gesetzt. Lies mal Epheser 2, Vers 15. Jesus ist das Gesetzes Ende. Dein Fleisch ist gekreuzigt. Zum Polycarp, dem Kirchenvater aus dem 1. Jahrhundert, kam jemand und sagte, Bruder, was heißt es, wenn ihr in Christus seid und mit Christus gestorben seid? Was ist das? Weißt du, und die Kirchenväter, die waren clever und klug. Da sagte er, ja, kein Problem. Du weißt ja, letzte Woche haben wir Schwester sowieso beerdigt. Das war eine Schlampe. Das war eine furchtbare Frau. Wir sind froh, dass sie weg ist. Die hat geschwätzt und was weiß ich Schlechtes. Geh an ihn auf den Friedhof und erzähl alles Negative, was du über diese Schwester weißt. Schimpf sie, verfluch sie, was weiß ich da. Und dass wir froh sind, dass sie weg ist. Gut, kam er, war er da und hat getan. Und dann sagte er, weißt du, auf dem Friedhof dort auf dem Berg, da liegt Schwester sowieso, so wie eine Tabea, so ganz gute Liebe, eine Diakonisse. Und dann geh und erzähl der Schwester Tabea, was sie alles war, was sie für uns bedeutet und wie wir um sie trauern und wie wertvoll sie war, was für ein Segen sie für uns gewesen ist. Kommt er, geht er und kommt. Und dann fragt der Polycarp, und Bruder, was hat die Schwester von vorhin, von der letzten Woche da, die dort war, wo du geflucht hast, was hat sie gesagt? Nichts. Und was hat die andere Schwester dort auf dem Berg, die Diakonisse, die so lieb war, die alle so viele den Leuten geholfen hat, was hat sie gesagt? Nichts. Und dann sagt er, das ist gestorben sein, wenn du nichts mehr sagst. Wenn du dich nicht mehr aufregst. Verstehst du? Das ist Gnade. Und weißt du, und das ist Gnade, wenn du nicht mehr aus dem Häuschen gehst, nicht mehr auf die Palme gehst und so weiter, dass du so voll Geistes bist. Noch ganz schnell. Römer Kapitel 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Du wirst nicht sagen. Du wirst still sein. Du bist gestorben. Dich gibt's nicht mehr. Du existierst nicht mehr. Römer 8, Vers 14. Und das ist ein Zeichen, ob du Kind Gottes bist oder nicht, Sohn Gottes oder Tochter Gottes. Alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Gottes Söhne und Gottes Töchter. Weißt du, das ist ein Kennzeichen, dass du dich vom Geist Gottes, nicht mehr von Gesetzen, das darf ich nicht. Vielmehr, weißt du, ich sag dir eine Wahrheit, wenn du im Heiligen Geist lebst, bist du noch 100-mal vorsichtiger als unter dem Gesetz. Da plötzlich leuchtet ein rotes Licht. Plötzlich, weißt du, bei Automatikautos, da wird sofort gebremst, gestoppt, dass du damit du deinem Nachbarn nicht drauf fährst. Oder wenn du rückwärts fährst, dann piepst es. Weißt du, da sind lauter Alarmzeichen um dich rum. Dann bist du so übervorsichtig. Aber du passt ja nicht auf. Der Heilige Geist passt auf dich auf. Das ist ein Geheimnis des Segens und des Sieges und des erfüllten Lebens. Wenn ihr, Galater 5, Vers 18 noch, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so werdet ihr nicht mehr unter dem Gesetz sein, wenn du vom Geist geleitet bist. Weißt du, du hast die Wortcomputer. Und unser Auto hat heute mehr Computer an Bord, als die Apollo- und Gemini-Kapseln je gehabt haben, die zum Mond geflogen sind. Mehr Computer. Verstehst du? Du kannst das Auto nicht mehr selber reparieren. Früher konntest du Kotflügel wegmachen oder könntest alles machen. Heute kannst du überhaupt nichts mehr machen. Da brauchst du, weißt du, und deshalb, du hast den Heiligen Geist, du bist unter der Gnade, du kannst nichts mehr selber machen. Es muss dir von oben gegeben werden. Lass uns aufstehen und lass uns ins Gebet gehen. Vater, ich danke dir, dass wir unter der Gnade sind, im Erbarmen Gottes sind, in der Liebe Gottes sind. Wir sind eingehüllt und eingebettet in der Herrlichkeit der Gnade. Herr, ich danke dir, dass das Gesetz gut ist, um die Sünde zu erkennen, unseren Mangel zu erkennen, dass wir unfähig sind, überhaupt was Gutes zu tun, ich elender Mensch, aber dann umso viel mehr deine Gnade zu erkennen. Du bist reich an Erbarmen und Gnade. Halleluja, Halleluja. Nicht ich danke dir, dass ich das und das und das und das tun kann. Nein, Herr, ich danke dir, dass ich deine Gnade gefunden habe. getan habe. Erbarmen, Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Halleluja, Halleluja. Jesus, ich preise, dass wir das begreifen. Und wenn ich bete, dass noch viel mehr Menschen begreifen, was Erbarmen ist, dann hören sie auf mit ihrer ganzen Pharisäertum und Religion und was weiß ich besser, Dünkelei und Sektierertum. Herr, dann steht mal ganz anders da. Ich bin, was ich bin, allein durch Gnaden, dass ich niemand rühmen kann. Es ist Gnade. Halleluja. Und an dieser Gnade möchte ich heute Abend mich genügen lassen. Du hast uns alles gegeben, was wir brauchen. Amen.